Welches Mikrofon ist denn am längsten? Ich brauche was, was eine lange Leine hat. Könnt ihr mir irgendeins empfehlen, dass ich bis dorthin komme? Bitte? Das dort. Gut. Ich will ganz kurz etwas sagen, weil ich gemerkt habe, wir haben auch heute wieder Gäste. Ich bin nicht der Pastor. Wenn ihr wegen unserem Pastor gekommen seid, müsst ihr übernächsten Monat kommen. Er ist nämlich bis Ende nächsten Monats noch in seinem Heimatland in Korea. Und ich vertrete ihn nur, weil er mich darum gebeten hat. Ich bin Isaac und ein Ältester dieser Gemeinde. Müsst also mit der zweiten Reihe vorlieb nehmen. Gut, entschuldigt bitte, ich will euch nicht verprügeln. Ich habe bloß meinen Zeigestock vergessen und ich denke, Besenstiel tut's auch. So, jetzt will ich auch noch mit euch beten. Herr Jesus, du bist unser Lehrer. Und wir wurden sehr falsch gelehrt von den Philosophen dieser Welt, von den Kirchenlehrern. Herr, wenn wir in dein Wort schauen, ist manches ganz anders. Und du musst es uns offenbaren, denn du bist uns zur Weisheit gemacht. Und wir wollen uns unter dein Licht stellen, damit wir Licht empfangen. Und dein Wort ist das Licht, Herr. Erleuchte du uns, gib uns einen Geist der Weisheit und der Offenbarung. Gib uns das Wort der Weisheit und der Erkenntnis. Gib uns das prophetische Wort, damit wir die Wahrheit erkennen, damit wir dich erkennen, Herr, der du uns zum Leben geworden bist. Amen. Die drittwichtigste Frage, darüber will ich heute reden. Was ist die wichtigste Frage im Neuen Testament? Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Wer diese Frage im Leben nicht stellt, hat umsonst gelebt. Er landet nämlich in der Hölle. Die zweitwichtigste Frage, die es im Neuen Testament gibt, heißt, wer ist Jesus für dich? Da gibt es nämlich sehr viele Meinungen. Und wir reden nicht von irgendeinem Jesus, sondern wir reden von Jesus Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und jetzt kommen wir zur drittwichtigsten Frage. Und dazu will ich euch ein kleines Zeugnis erzählen. Ich war vielleicht 19, 20 Jahre alt, es war also noch zur DDR-Zeit, und wir reisten nach Bulgarien. Ja. So, nun bin ich kein gebildeter Mensch. Ich kann also Sächsisch und in Zungen reden, so mehr hat es in meinem Leben nie gelangt. Und dort, als wir an der Gemeinde kamen, stand dort an der Wand ein Text in Bulgarisch. Und dahinter stand ein Fragezeichen. Nun hat mich das ja interessiert, welche Frage wird den Leuten gestellt, wenn sie in die Gemeinde kommen. Stellt euch mal vor, ihr kommt in eine Gemeinde, keiner ist da, aber euch wird erstmal eine Frage gestellt. Das finde ich erstmal absolut cool, denn jetzt habe ich schon mal was zum Nachdenken. Aber ich konnte nicht nachdenken, denn ich kannte ja die Sprache nicht. Aber dahinter stand eine Bibelstelle. Ja, wohl dem, der das Wort Gottes mit sich führt. Und als ich diese Bibelstelle las, traf mich diese Frage so, dass ich bis heute, ich war damals 20, jetzt bin ich irgendwas über 60, ist es immer noch die drittwichtigste Frage. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Ich bitte mal die nächste Folie. Genau, könnt ihr es lesen? Also ich gehe jetzt mal hierher. Oh, das ist ja ungeklappt, also macht nicht. Ich will ja nicht niederreißen, ich will ja was aufbauen. So, umräumen. Gut. Wer diese Geschichte nicht kennt oder dieses Zeugnis, kann es noch ganz schnell lesen, sind ja bloß ein paar Verse. Paulus begegnet Gläubigen und er stellt diesen Gläubigen die drittwichtigste Frage. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und diese Frage hat mich zutiefst getroffen. Wie gesagt, ich war 20, vielleicht 19, 20 Jahre alt. Mit 16, 17 habe ich mich bekehrt. Ich kannte mich in der Bibel noch nicht gut aus. Warum hat mich diese Frage so getroffen? Weil man mir etwas ganz anderes gelehrt hatte. Man hatte mir gelehrt, jeder Gläubige besitzt automatisch den Heiligen Geist. Das war meine Lehre. Jetzt lese ich in der Bibel, dass man den Gläubigen mal eine Frage stellen sollte: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als er gläubig wurde? Heute weiß ich mehr als damals. Ich weiß nämlich, woher diese falsche Lehre kommt, dass jeder Gläubige automatisch den Heiligen Geist hat. Das kommt nämlich aus der katholisch-lutherischen und zum Teil freikirchlichen Taufverständnis. Die drei Kirchen lehren mehr oder weniger, dass wenn man getauft ist, automatisch den Heiligen Geist empfängt. Das hat mit der Säuglingstaufe gar nichts zu tun. Das geschieht auch bei den Gläubigen. Du bist getauft, du bist gläubig, jetzt hast du den Heiligen Geist. Wir werden sehen, dass die Schrift genau das Gegenteil sagt. Diese Bibelstelle beweist es ja schon. Wie kann denn Paulus jemanden eine Frage stellen, hast du den Heiligen Geist empfangen, als du gläubig wurdest, wenn das automatisch so funktioniert? Es ist eben nicht so. Wir müssen also diese falsche Tauflehre schon mal sterben lassen. Jetzt stellt sich die Frage, wenn ein Mensch gläubig wird und nicht den Heiligen Geist hat, wie wird er denn da gläubig? Die nächste Folie. Die Bibel bezeugt uns zwei Wahrheiten. Durch das Hören des Wortes Gottes. Das ist eine Möglichkeit, die der Geist verwendet, wie ein Mensch zum Glauben kommt. Und das will ich euch etwas näher erzählen, weil das viel nicht bewusst ist. Die Bibel lehrt uns nämlich etwas, was man mir auch nicht gelehrt hat. Wenn das Wort Gottes einen Menschen zum Glauben bringt, da steht im 1. Petrus 1, 23, dass er eine Wiedergeburt erfährt. Und zwar die Wiedergeburt durch das lebendige Wort Gottes. Diese Wiedergeburt wurde mir nie gelehrt. Ich wurde gelehrt, es gibt nur eine Wiedergeburt, nämlich durch den Heiligen Geist. Hier sagt aber Petrus, es gibt eine Wiedergeburt durch das Wort Gottes. Das gleiche steht in Jakobus 1, 21. Jetzt ist die Frage, was wird denn da wiedergeboren? Da steht hier die Seele. Und wer eben in der Gemeinde nicht Geist und Seele unterscheiden kann, hat nämlich jetzt ein Riesenproblem. Das Erste, was Gott behandelt, ist unsere Seele. Und diese Seele wird wiedergeboren durch das Hören des Wortes Gottes. Eine zweite Möglichkeit, wie Menschen im Neuen Testament zum Glauben gekommen sind, ist durch das Sehen der Wunder Gottes. Ich will euch das jetzt ein bisschen näher erklären, weil die meisten von euch das erlebt haben, vielleicht sogar alle, ich kenne ja nicht jeden. Wie habt ihr denn das erlebt? Ihr seid in einer christlichen Familie groß geworden, ihr habt von Anfang an das Wort Gottes gehört. Die Eltern haben von Gott gesprochen, sie haben gebetet, ihr habt den Namen Jesus gehört. Vielleicht seid ihr in die Christenlehre gegangen, christlicher Kindergarten. Ihr kennt überhaupt nichts anderes, als dass Gott existiert und dass Jesus auferstanden ist. Ihr habt überhaupt nichts anderes gehört. Ihr seid christlich erzogen worden und das ist gut, ihr wurdet gläubig durch die Erziehung. Das gleiche war bei Timotheus. Timotheus wurde gläubig erzogen durch seine Mutter und durch die Großmutter. Und deshalb nehmt ihr dieses wunderbare Erlebnis so selbstverständlich, dass ihr sagt, ich kenne ja gar nichts anderes. In meinem Leben war das anders. Ich bin atheistisch erzogen worden. Das Einzige, was ich von Gott wusste, dass er nicht existiert. So, und ich bin durch Sehen der Wunder Gottes zum Glauben gekommen. Will ich ja euch jetzt nicht erzählen, welche herrlichen Wunder Gott getan hat, vielleicht wenn es mal Gott zulässt, sondern ich will euch mal erzählen, wie die Apostel zum Glauben gekommen sind. Die nächste Folie. Hier lesen wir in Johannes 2, dass Jesus das erste Wunder tat. Das ist ganz wichtig. Wenn sowas in der Bibel steht, dann hat das immer eine Bedeutung. Herr, warum muss ich wissen, was das erste Wunder in deinem Leben ist? Wenn ich es nicht wissen müsste, würde es nicht dastehen. Das ist das bekannte Zeugnis, wo Jesus Wasser in Wein verwandelt hat. Und nun schaut euch mal den Text genau an. Das war eine Hochzeit. Also ich gehe mal davon aus, dass vielleicht 50 oder 100 oder viel mehr Leute da waren, aber die haben das ja gar nicht alle mitbekommen. Wir wollen nichts in den Text hineinlegen, was nicht da steht. Was steht denn da? Dass die Diener wussten, dass sie Wasser reingetan hatten, aber am Ende kam der Wein raus. Jetzt erfinde ich mal was, nehmen wir mal an, es waren 12 Diener. Steht nicht da, aber ich will es euch einfach mal besser erklären. Es sind also mal 12 Diener. Was steht aber da? Und seine Jünger glaubten an ihn. 12 Menschen glauben an Jesus, 12 Menschen glauben nicht an Jesus. Sie beide sehen das gleiche Wunder. Was unterscheidet sie also? Wieso kommen 12 zum Glauben und die anderen nicht, obwohl sie das gleiche Wunder sehen? Wisst ihr, warum? Steht hier, lesen. Sie sahen seine Herrlichkeit. Daran könnt ihr nämlich erkennen, ob die Wunder vom Heiligen Geist sind oder vom Teufel. Es gibt einen Vorspannfilm, könnt ihr euch ansehen, gibt es in YouTube kostenlos, The Last Reformation, die letzte Reformation. Ein grausamer Film. Da gehen Christen auf die Straße, beten mit Leuten und die werden gesund. Schaut euch ruhig den Film an. Achtet mal darauf, was nach dieser Heilung geschieht. Hört mal, was die dazu sagen, die geheilt sind, die dort auf der Straße rumlaufen. Der Heilige Geist, wenn der Heilige Geist einen Menschen heilt, geht es nicht um Heilung, sondern dass die Menschen die Herrlichkeit Gottes sehen. Der Heilige Geist hat nur eine einzige Aufgabe, Jesus zu verherrlichen. Und da kann er Tote auferwecken, da kann er Kranke heilen, da kann er Besessene freimachen, aber das ist nicht das eigentliche Ziel. Das ist nur Mittel zum Zweck, damit die Herrlichkeit Jesus offenbar wird. Warum wurde denn Lazarus auferweckt? Dass Jesus sagen kann, ich kann alles? Nein. Damit die Maria die Herrlichkeit Jesus sieht. Und daran könnt ihr erkennen, ob eine Heilung vom Teufel ist oder vom Heiligen Geist. Wenn ein Mensch vom Heiligen Geist geheilt wird, fängt er entweder an Jesus anzuglauben, oder wenn er an Jesus glaubt, rückt er ganz nah an Jesus ran, weil er in diesem Wunder die Herrlichkeit Jesus sah. Das Wunder, Jesus hätte auch sonst was machen können. Es geht nicht um das, was sichtbar ist, sondern was unsichtbar ist, nämlich die Herrlichkeit des Herrn. Und ich habe 3 Wunder erlebt, da habe ich die Herrlichkeit des Herrn gesehen und deshalb bin ich zum Glauben gekommen. So, jetzt haben wir festgestellt, dass es 2 Möglichkeiten gibt, zum Glauben zu kommen, durch das Hören des Wortes und durch das Sehen der Wunder Gottes. Wir reden immer noch nicht vom Heiligen Geist. Wir reden nur, dass das Wort Gottes Kraft hat und dass die Wunder Gottes auch Kraft haben. Und ihr könnt ja mal nach Hause gehen, macht euch mal den Spaß, nehmt eine Konkordanz und gebt mal ein, als sie das hörten, kamen sie zum Glauben. Und dann gebt doch mal ein, als sie das sahen, kamen sie zum Glauben. Da werdet ihr was erleben. So, jetzt geht es um eine andere Frage. Die Jünger wurden also durch das erste Wunder, kamen sie zum Glauben. Aber wann empfingen sie den Heiligen Geist? Mal die nächste. Die Jünger empfingen nämlich nicht beim ersten Wunder den Heiligen Geist. Das kannst du hier nachlesen. Denn Jesus sagt, das sagte er aber von dem Geist, also vom Heiligen Geist, den sie empfangen sollten, nicht haben, die an ihn glaubten. Das ist ein ganz klarer biblischer Beleg, dass man gläubig sein kann ohne Heiligen Geist. Das Gläubigsein ist ja die Voraussetzung, um den Geist zu empfangen. Und wenn ihr diesen Text im Zusammenhang lest, könnt ihr nachprüfen, das hat Jesus zu den Aposteln gesagt. Der Herr Jesus kann doch nicht zu den Aposteln sagen, bittet um den Heiligen Geist, wenn sie ihn schon gehabt haben. Also das kann nicht mal Gott. Gott kann dir nichts geben, was du schon hast. Er kann dir das nur zeigen. So, wann empfingen die Jünger, also die 12 Apostel, den Heiligen Geist? Hier steht, als Jesus das letzte Wunder tat. Zwischen dem ersten Wunder und dem letzten Wunder, was Jesus an den Aposteln tat, waren über 3 Jahre vergangen. Merkt ihr, wie dämlich diese Lehre ist, wenn du gläubig bist, hast du den Heiligen Geist? Das war noch nicht mal bei den Aposteln so. Und nichts ist schlimmer, wenn du glaubst, du hast es und du hast es nicht. Ja, du lächelst, das ist wirklich so, weil Jesus nämlich einmal sagt, du sagst, du hast alles, du brauchst nichts mehr. Und Jesus sagt, mach mal die Augen auf, du hast gar nichts. Dann muss nämlich Jesus auch mal Klartext reden. So, die nächste Folie. So, jetzt kommen wir natürlich zu einer wichtigen Frage. Wie kann ich denn erkennen, ob ich den Heiligen Geist habe? Und das ist wieder ganz einfach. Wir müssen Prinzipien lernen. Wir müssen in der Schrift sehen, Herr, welches Prinzip liegt zugrunde? Und dann kannst du alles prüfen. Das Prinzip ist immer die Frucht. Jesus sagt immer, ihr braucht nur die Frucht ansehen. Und jetzt müssen wir aber wissen, ich habe jetzt Bibelstellen weggelassen, denn ich will ja heute, oder ihr wollt ja heute nochmal nach Hause. Es gibt immer 2 Früchte. Eine äußerliche, die wird sichtbar in dem, was ich tue. Und eine innerliche, das ist das, was ich bin. Das ist wichtig, weil nämlich Jesus sagt, da gibt es falsche Propheten. Und was bringt die Früchte? Äußerlich sind die Früchte gut, die prophezeien, heilen Kranke, wecken Tote auf. Aber innerlich, sagt er, sind sie Wölfe. Da kannst du also nicht sagen, nur was willst du? Du guck mal, der hat schon 5 Tote auferweckt. Die Frage ist nicht, wie viele Tote aufgeweckt hat, sondern was in seinem Herzen ist. Innerlich. Wir müssen auf beide Früchte achten, auf das, was äußerlich ist und was innerlich ist. So, jetzt wollen wir mal sehen, was ist denn die äußerliche Frucht, wenn ein Mensch den Heiligen Geist empfängt. Die nächste Folie. Ja, ich habe es mal ganz groß geschrieben. Sie blieben aber beständig. Das ist ein Beweis, wenn ein Mensch, ein Gläubiger, den Heiligen Geist empfängt. Diese 6.000 Juden, oder ich weiß nicht, wie viele es waren jedenfalls sehr viele, das konntest du an ihnen sehen, dass sie beständig blieben, nicht mehr beständig in die Synagoge gingen, nicht mehr beständig das Gesetz Mose lasen, sondern in der Lehre der Apostel blieben. Das heißt, in eine völlig neue Lehre. Wenn wir Menschen taufen, wir haben vorhin was davon gehört, und die sind dann nicht mehr in der Gemeinde, dann weißt du 100%, sie haben nicht den Heiligen Geist empfangen. Denn ein Kennzeichen ist, dass sie beständig ein Verlangen haben, in der Lehre zu wachsen. Sie haben eine Sehnsucht nach dem Wort Gottes. Sie haben eine Sehnsucht, mit den Heiligen Gemeinschaft zu haben und das Brot zu brechen und das Gebet. Ihr Benehmen, du brauchst gar nicht mit ihnen reden, zeigt, dass sie nicht den Heiligen Geist haben, es sei denn, diese Frucht wird sichtbar. Jetzt gehen wir zur innerlichen Frucht, die nächste. So, ich weiß nicht, ob es das Wort in anderen Sprachen gibt. Wir Deutschen haben so ein frommes Wort, Heilsgewissheit. Ich bin immer gerne ein Mensch, der biblische Begriffe nennt, da können wir es nämlich immer nachprüfen. Weil wenn wir Deutschen sagen, hast du Heilsgewissheit, dann meinen wir eigentlich biblisch Glaubensgewissheit. Das steht nämlich in der Bibel wirklich drin. Was ist Glaubensgewissheit? Da wird aus dem Glauben Wissen. Drum, das Wort ist genial, Glaubensgewissheit. Da ist ein Prozess in meinem Leben passiert. Erst habe ich geglaubt, jetzt weiß ich. Das ist der Unterschied zwischen einem Gläubigen und einem Christen. Der Gläubige glaubt, der Christ weiß ein paar Dinge, die er vorher geglaubt hat. Woher weiß er es denn? Weil der Pastor ihn eingeredet hat? Ihr seid alle Kinder Gottes, kommt in den Himmel, vergiss diesen Mist. Das darfst du einem Kind Gottes nie zusprechen. Weil das die Aufgabe des Geistes ist. Der Geist, damit ist der Heilige Geist gemeint, gibt Zeugnis unserem Geist, damit ist der menschliche Geist gemeint, dass wir Gottes Kinder sind. Das kann uns kein Pfarrer, kein Prediger, kein Bibellehrer zusprechen. Das kann nur der Geist uns das Zeugnis geben. Und wenn du dieses Zeugnis nicht hast, dann hast du nicht den Heiligen Geist. So einfach ist das. Ihr könnt das, ich erlaube mir mal ein kleines Zeugnis, wir können das sogar noch wörtlicher nehmen, dass wir Gottes Kinder sind. Da steht dahinter Mehrzahl. Als wir damals in der DDR Missionsreise betrieben haben, das war ja verboten, wir sind also auf der Straße gegangen, Missionare gehören übrigens auf die Straße und nicht auf die Kanzel, da haben wir auf der Straße das Evangelium verkündet. Und da haben wir waren ja auch im Zug, das wissen auch Leute. So, und da war es manchmal so, dass wir durch den Zug gehen konnten und sagen, dort ist ein Kind Gottes, dort ist ein Kind Gottes. Wir hatten kein Abzeichen dran. Wir sind mit dem Auto gefahren, wussten, dort vorne fahren Christen. Wir hatten keinen Fisch dran. Weil der Geist Gottes uns bezeugt hat, dort sind die Kinder Gottes. Das kann niemand nachmachen. Ich habe von einem Pastor gehört in Berlin, der hat wohl 500 Muslime getauft. Ich würde jeden einzelnen Mann fragen, hast du den Heiligen Geist empfangen, als du gläubig wurdest? Da habe ich nämlich meine Zweifel. Denn das kann dir nur der Geist vermitteln, dass du ein Kind Gottes bist. Was wird vom Glauben noch zum Wissen? Wir wissen, dass wir aus den Toten in das Leben hinübergegangen sind. Wir hatten jetzt in unserer Gemeinde einen ganz tragischen Todesfall. Und ein paar Leute haben zusammen gefeiert, haben mitgetrauert. Und die wissen, was ich zu diesem Todesfall gesagt habe. Lemi, unsere Schwester, war keine Sekunde tot. Wir sind jetzt schon in das Leben hinübergegangen. Ob ihr es glaubt oder nicht, wenn ich im Grab liege, liege ich als Lebender im Grab. Ich meine nicht mit meinem Leib, sondern ich lebe immer. Weil ich hinübergegangen bin. Die Kirche lehrt, nach dem Tod hast du das ewige Leben. Irres Zeug. Wir wissen, dass wir jetzt schon das ewige Leben haben. Wir sind jetzt schon von hier hinübergegangen. Wir machen bloß noch die Guggeln zu. Das ist alles. Wir wissen, dass wir durch seinen Namen die Vergebung der Sünden haben. Das ist alles Wissen. Der Gläubige glaubt es. Der Christ weiß es. Nächste Folie. Deshalb kann ich dir die Frage genauso stellen, und das mache ich auch, wenn ich mit Menschen spreche. Ich check diese nach drei Dingen ab. Ist er überhaupt gläubig oder Atheist? Dann muss ich ihm sagen, du musst gerettet werden. Ist er gläubig, stelle ich die Frage, hast du den Heiligen Geist empfangen? Die Gläubigen, ich rede jetzt von Deutschland, das kann in anderen Ländern wirklich anders sein, ich erkläre es gleich. Die sagen, ich denke, ich bin Christ. Ich hoffe, ich komme in den Himmel. Ich nehme an, dass meine Sünden vergeben sind. Diese Begriffe, denken, hoffen, glauben, annehmen, stehen im Deutschen im Gegensatz gegen Wissen. Und das ist wirklich eine teuflische Sache, die in Deutschland geschehen ist. Denn diese Begriffe stehen in der Bibel nach dem Wissen. Weil ich weiß, deshalb glaube ich. Ich will euch das im Beispiel erzählen. Als ich Christ geworden bin, hatte ich vorher oder habe einen Freund gehabt, der kannte mich noch als Atheist. Und der sagte eines Tages, du bist doch Christ. Ich sage, ja. Du glaubst doch an Gott. Ich sage, nein. Na, aber Christ glaubt doch an Gott. Ich sage, nein, ich glaube nicht an Gott. Warum habe ich ihm die Antwort gegeben? Weil ich früher Atheist war. Wenn ein Atheist dich fragt, glaubst du an Gott, dann meint er, denkst du, hoffst du, dass es einen Gott gibt? Nö, ich denke nicht, dass es einen Gott gibt, ich hoffe es nicht, ich weiß es. Das ist der Unterschied. Der Gläubige denkt, hofft und nimmt an. Aber der Christ weiß es, weil der Geist ihnen das Zeugnis gab. Hier steht es doch schwarz auf weiß. Hier steht es, wir aber haben den Geist aus Gott, damit wir wissen. Wenn ich dir 10 Euro schenke, rennst du doch auch nicht durch die Kante und sagst, oh, ich hoffe, der Isaak hat mir 10 Euro gegeben. Ist doch irre. Wenn Gott dir was gibt, dann weißt du es. Und wenn du sagst, ich weiß es nicht, dann hast du es nicht empfangen. So einfach ist das. Nächste Folie. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie empfangen wir den Heiligen Geist? Und da bleiben wir schön beim Wort Gottes und nicht bei manchen merkwürdigen Phänomenen, die auftreten. Wir können nach Hause gehen, auf die Knie fallen und sagen, Herr, ich brauche unbedingt deinen Geist. Das hat ja Jesus den Jüngern empfohlen, die haben es bloß nicht gemacht. Eine andere Möglichkeit, das war die Bibelstelle, von der wir ausgegangen sind, wir bitten mit anderen zusammen, dass wir den Heiligen Geist empfangen. Auch das ist eine biblische Praxis, die wir dann noch ansehen werden. Und jetzt kommen wir zu dem ganz Wichtigen, wir empfangen einfach den Heiligen Geist beim Hören des Wortes Gottes. Und das ist nämlich etwas, was viele Christen erlebt haben. Ich nicht. Bei mir war der Empfang des Heiligen Geistes und dann ein halbes, dreiviertel Jahre später die Geistestaufe ein punktuelles Erlebnis. Aber ich war ja Atheist. Aber wenn du christlich erzogen bist, wenn du die Wiedergeburt der Seele schon längst erlebt hast, dann kommt es meistens bei den Christen dazu, dass sie wieder mal im Gottesdienst sind. Sie sind schon 10 Jahre im Gottesdienst gewesen und plötzlich empfangen sie, während sie das Wort hören, den Heiligen Geist. Und wenn du sie fragst, wann hast du den Empfang, die können das gar nicht richtig sagen. Aber weißt du, was die sagen können? Ich bin ein Kind Gottes. Mir sind meine Sünden erlassen. Ich habe das ewige Leben. Und wer das sagt, der hat ihn empfangen. Meistens bei vielen, die gläubig erzogen sind, geschieht das automatisch beim Hören des Wortes Gottes. Finden wir auch so in der Bibel. So, das nächste. Ja, jetzt kommen wir zu einem sehr ernsthaften Punkt. Apostelgeschichte 8, ich weiß nicht, ob ihr dieses Zeugnis kennt, da kommt Philippus in eine Stadt. Lest das mal richtig nach. Die Leute hören das Wort Gottes und er tut viele Zeichen und Wunder. Sie sehen die Macht Gottes. Was ist das Ergebnis? Eine ganze Stadt kommt zum Glauben. Das ist das, was wir uns alle wünschen, was nie geschieht, weil wir keine Apostel haben, die predigen und Wunder tun. Wunder brauchen wir ja nicht mehr. Gläubig. Aber sie hatten keinen Heiligen Geist empfangen. Einige Zeit später kamen nämlich Petrus und Johannes, die haben davon gehört, dass Samarien den Heiligen Geist, den Herrn gläubig geworden sind. Und dann kamen die Apostel und haben ihnen die Hände aufgelegt, damit sie ihn empfangen. Das ist auch wieder ein Zeugnis, dass man nicht in dem Augenblick automatisch den Heiligen Geist empfängt, wenn man gläubig wird. Das kann natürlich geschehen. Aber die Bibel bezeugt an keiner Stelle, dass es unbedingt so sein muss. Die waren gläubig geworden, hatten aber keinen Heiligen Geist. Aber das war ja die Voraussetzung, hat ja Jesus gesagt. Wer gläubig ist, empfängt den Heiligen Geist. So, und jetzt gibt es eine Ausnahme. Es gibt immer eine Ausnahme, weil Christus unser Leben ist und nicht unsere Lehre. Die ganze Stadt wird gläubig, aber einer empfängt nicht den Heiligen Geist. Und jetzt kann ich euch nur anflehen, das zu glauben, was hier steht. Und nicht in diesen Text irgendwas hinein zu interpretieren, wie das unsere Pfarrer und Pastoren machen. Das war ein hoher Spiritist. Im Griechischen steht da, er hat betrieben schwarze Magie, das ist die höchste Form der Zauberei. Und er hat die gleichen Wunder getan wie Gott, können wir nachlesen. Müsst ihr den Text lesen. Er hatte die gleiche Macht, die Wunder zu tun wie Stephanus, bloß aus der falschen Quelle. Das war aber für Philippus nicht das Problem. Er hat nicht solche verrückten Seelsorge gemacht, ich muss erstmal aus dem Zauber die Dämonen austreiben und dann muss der sich noch absagen, sein Großvater war auch Spiritist. Alle diese Praktiken findest du nirgends im Neuen Testament. Sie ließen sich taufen zur Vergebung ihrer Sünden und auch der Zauber wurde gläubig an den Herrn. Aber warum empfing er denn nicht den Heiligen Geist? Hier steht's. Warum empfing dieser eine Mensch aus einer ganzen Stadt nicht den Heiligen Geist? Wer kann mir das beantworten? Steht hier. Ja, aber richtig. Ja, du bist schon wieder ein Stück weiter. Wonach hat denn das Herz getrachtet? Bitte?
Nach Bosheit.
Nee, die Bosheit war schon drin. Du kannst nur nach der Bosheit trachten, wenn Bosheit in deinem Herzen ist. Anders funktioniert das nicht. Was war das Problem dieses Zaubers? Steht doch hier. Ja, es war nicht, aber was war denn falsch? Ja, worüber soll er denn Buße tun? Er wollte sein wie die Apostel. Die Apostel hatten die Vollmacht, den Geist zu geben, und jetzt wollte er die gleichen Wunder tun. Er wollte nicht auf sein Ansehen verzichten, was er jahrelang in dieser Stadt hatte. Die Leute haben ihn ja förmlich angebetet. Sie sind ja zu ihm gegangen und haben die Kranken heilen lassen und was weiß ich. Und jetzt dachte er, das fehlt mir ja noch. Ich brauche ja noch was. Er konnte auf sein Ansehen nicht verzichten. Deshalb bot er ihm Geld an, dass er die gleiche Vollmacht hat wie der Apostel. Achtet mal genau, was Petrus diesen Zauberer, diesen Gläubigen sagt, bitte den Herrn. Der Apostel Petrus oder Johannes, ich weiß nicht mehr, das zu ihm, der Petrus war das, hatte also erkannt, er war an den Herrn gläubig geworden. Dies hat er ihm gar nicht in Frage gestellt, aber er konnte in sein Herz schauen. Petrus hatte nämlich die Gabe der Herzenschau und konnte sagen, warum es böse ist. Warum erkläre ich euch das so? Weil ich in meinem Leben sehr viele Leute kenne, die getauft wurden und bis heute keinen Heiligen Geist haben. Das liegt daran, weil wir zu zeitig taufen. Wir haben vorhin die Bibelstelle gehört. Das erste ist, Buße zu tun. Und ihr müsst das genau betrachten. Es geht nicht darum, dass in unserem Leben viele Sünden sind, die müssen alle raus. Steht nirgends in der Bibel, denn in der Gemeinde gibt es genug Probleme mit der Sünde. Es geht um eine einzige Sache. Hier ging es nicht darum, dass er den Dämonen gedient hat, dass er das ganze Volk, die ganze Stadt verführt hat mit den falschen Zeichen und Wundern. Darum ging es nicht. Es ging um eine Sache. Er wollte sein Ansehen nicht aufgeben. Petrus stellt sich als wiedergeborener Christ vor den Juden und erzählt ihnen nicht tausend Sachen. Er sagt, ihr habt an einem Schuld, könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 2, ihr habt Christus gekreuzigt. Darum ging es. Und wenn ein Jude gesagt hat, oh, ich habe meinen Messias gekreuzigt, was muss ich denn tun, um gerettet zu werden? Dann sagt Petrus, bekenne das und du wirst den Geist empfangen. Wieder nach und nicht gleichzeitig. Und das ist das Problem bei vielen Menschen. Die Gläubigen bekommen nicht den Heiligen Geist, weil eine Sache, ich betone, eine Sache in ihrem Leben ist, was sie loslassen müssen, aber nicht wollen. Das war auch beim Herrn Jesus so. Er strahlt einen an, kennt ihr dieses Zeugnis, ne? Herr, ich habe alle Gebote gehalten. Wir würden ihn gleich zum Pastor machen, ja? Findet man einen Menschen, der alle Gebote hält. Der Herr Jesus sieht ihn an und sagt, ja, wunderbar. Dir fehlt aber noch eins. Was wir uns nicht getrauen, ist, den Finger in die Wunde zu legen. Das haben aber der Herr Jesus gemacht und das haben die Apostel gemacht. Warum? Weil sie sonst den Heiligen Geist nicht empfangen. Es geht nicht darum, dass ich vor meiner Taufe perfekt sein muss. Es geht vor meiner Taufe, dass ich eine Sache aus meinem Leben räume, die mir Gott zeigt. Das kann irgendetwas sein. Aber wenn ich diese Sache nicht loslasse und ich kann diese Sache loslassen, tut Buße. Das heißt, du kannst es tun. Das ist nicht so etwas, wo der Geist erst arbeiten muss, wie wir das auch kennen. Das ist eine Sache, wo ich sage, das muss ich jetzt sein lassen. Und wir müssten eigentlich, ehe wir mit den Teuflingen reden, über ihr Herz reden. Nicht Herz erforschen, wie das die falschen Seelsorger machen, sondern gibt es etwas in deinem Leben, was der Herr dir zeigen muss oder was da ist, dass du es loslassen musst. So haben wir Bekehrung in der DDR gemacht. Wir haben die Bekehrung so schwer wie möglich gemacht. Denn umso schwerer du eine Bekehrung machst, umso leichter ist die Nachfolge. So, nächstes. Ja, jetzt kommen wir zur Konsequenz. Ich habe euch gesagt, die Frage, besitzt du den Heiligen Geist, ist von höchstem Wert, von der Existenz, von deiner Existenz hängt das ab. Darum ist es die drittwichtigste Frage in der Bibel. Ihr könnt es nachlesen. Und das Wort Gottes belügt uns nicht. Vorletzte. Ja. Wer den Geist Gottes nicht hat, Römer 8, 9b, gehört nicht Jesus. Und das glauben die Menschen nicht. Ich war doch mein ganzes Leben lang in der Kirche. Ich habe hier Lobpreis mitgemacht. Herr, kennst du mich nicht? Ich war der, der damals in dem Film die Kranken geheilt hat. Herr, die kennen Jesus. Aber Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Ich weiß nicht, wer ihr seid. Jesus erklärt uns das. Wir glauben es noch nicht. Ach, das ist nicht so gemeint. Doch, es ist so gemeint. Denn wer seinen Geist nicht hat, gehört nicht Jesus. Und wenn du nicht zum Haupt gehörst, dann gehörst du auch nicht zum Leib. Wir lassen die Leute reinkommen, ihr seid alles Christen. Ich nicht. Denn die Frage, ob du Christ bist, hängt davon ab, ob du den Geist Gottes hast. Und davon hängt es ab, ob du zum Leib Christi gehörst. Das sagt doch Jesus. Jesus sagt, es werden viele kommen, haben ja nicht in deinem Namen. Ja, den Namen hatten sie, aber sie hatten den Geist Gottes nicht. Könnt ihr nachlesen, sie haben nämlich nicht den Willen Gottes getan. Und der Mensch, der den Geist Gottes hat, tut eigentlich den Willen Gottes. So, und jetzt das Letzte. Wer den Geist Gottes nicht hat, kommt nicht in sein Königreich. Die Frage ist zweimal von existenzieller Wert. Einmal, ob du als Versiegelter, als Eigentum Jesus auf dieser Erde lebst. Und die zweite Frage ist, wo du nach dem Tod lebst. Ihr könnt es nachlesen. Ihr dürft euch das nicht so vorstellen, dass Petrus in Jerusalem auf dem Tor sitzt, na, die bewachen ja die 12 Tore, du kommst rein, du kommst weg, du vergisst diesen Unsinn. Warum kommen Menschen, die den Geist Gottes nicht haben, nicht ins Königreich? Nicht, weil sie schlechter sind als die anderen, sondern weil sie nicht von der Substanz haben, die Gott hat. Gott ist Geist. Und ich muss seine Substanz haben, damit ich mit ihm zusammenleben kann. Das ist schon auf der Erde so. Was sagen wir denn immer? Wenn ich einige von euch frage, das weiß ich ganz genau, wenn ich sage, wo ist denn Jesus, sagen sie in meinem Herzen. Und warum ist er in seinem Herzen? Weil der Geist Gottes im Herzen ist. Und wenn du mit Jesus im Himmel zusammen sein willst, brauchst du den Geist Gottes. Das ist der Grund. Ich fasse zusammen, vorletzte Folie. Wir brauchen zwei Geburten. Mir wurde nur eine gelehrt. Ich musste die Lehren auch verwerfen. Eine Geburt durch das Wasserbad des Wortes und eine Geburt durch das Wasserbad des Geistes. Und genau diese Geburt hat ja Jesus gelehrt. Er sagt, ihr müsst von Wasser und Geist geboren werden. Und mit dem Wasser ist nicht das Taufwasser gemeint. Das haben die Baptisten erfunden. Ja? Luther war schlauer, der hat gesagt, das Wasser macht es nicht. Der hat es kapiert, dass eine Taufe mich nicht in den Himmel bringt. Es ist das Wasserbad des Wortes, was uns wiedergeboren schenkt, nämlich unsere Seele. Und das Wasserbad des Geistes, wo unser Geist wiedergeboren wird. Das ist die Bedingung, um in das Reich Gottes einzugehen. Deshalb braucht jeder Mensch den Heiligen Geist. Jetzt sage ich noch drei Worte, letzte Folie. Danke und Amen.